SR Info. Bilanz am Abend.
Die Migrationsfrage ab morgen im Bundestag. Wer stimmt mit der Union und wie verändert die heftige Debatte den Bundestagswahlkampf? Ein Thema hier. Außerdem in der Demokratischen Republik Kongo eskaliert der Konflikt um Bodenschätze und immer noch wird viel russisches Erdgas in die Europäische Union importiert. Am Mikrofon für Sie heute Abend Isabel Tentrup. Herzlich willkommen.
SR Info.
Die Migrationsdebatte im Bundestag. Die Union will eine schärfere Migrationspolitik durchsetzen, notfalls mit Stimmen der AfD. Kanzler und SPD-Länderchefs warnen die Union davor, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Die Messerattacke von Aschaffenburg verändert den Wahlkampf. Die letzte Sitzungswoche des Bundestags vor der Bundestagswahl wird wohl mehr als turbulent. Am Nachmittag haben sich Politiker aus verschiedenen Fraktionen und Gruppen im Bundestag geäußert. SR Info Berlin Korrespondent Uwe Berndt fasst die Debatte zusammen.
Wer handelt, wer blockiert in der leidigen Migrationsfrage? Einfache Frage, doch viele gegensätzliche Antworten, nicht leicht zu sortieren. Die Union will über zwei Anträge und ein Gesetz abstimmen lassen. Sie fordert zum Beispiel dauerhafte Grenzkontrollen, die Inhaftierung von Ausreisepflichtigen, die nicht abgeschoben werden können, und den Stopp des Familiennachzugs bei Geflüchteten mit eingeschränktem Schutzstatus. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat den anderen Parteien seine Konzepte geschickt, bis auf einer.
Der AfD natürlich nicht, mit denen diskutieren wir über solche Themen nicht. Die FDP hat uns mitgeteilt, dass sie sich unseren Anträgen anschließen wird. Die Grünen haben uns heute eine Absage erteilt. Von der SPD gibt es keine Antwort. Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Sehr wohl aber eine Antwort von der AfD.
Das sind eigentlich unsere Forderungen zur Migrationsbegrenzung. Deswegen stimmen wir zu.
Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion. Für die CDU ist das Applaus von der falschen Seite. Deshalb hatte sie ausdrücklich AfD-kritische Aussagen im Antragstext eingebaut. Aber das schreckt die Rechtsaußenpartei nicht ab.
Aus unserer Sicht ist damit die Brandmauer gebrochen. Dass wir zustimmen können und damit fast 10 Millionen Wähler, die hinter uns stehen, auch politisches Gewicht bekommen.
Für die Grünen ist die Merz-Strategie ein Affront. Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Grünen, formuliert es drastisch. Für sie ist dies die schwerste Bundestagswoche der letzten Jahre.
Wir stehen jetzt vor einer Sitzungswoche, in der die CDU sehr klar erklärt hat, dass sie mehrere Initiativen in den Deutschen Bundestag einbringen möchte, bei denen sie davon ausgeht, dass sie eine Mehrheit bekommen kann, wenn die Nazis zustimmen werden.
Außerdem seien die Vorschläge der Union unbrauchbar. Welche Folgen hätten zum Beispiel Grenzschließungen für den grenzüberschreitenden Lkw-Verkehr in Europa? Wohin eigentlich mit den Zurückgewiesenen, wenn keine der beiden Seiten sie nimmt? Für Dröge sind die CDU-Pläne ein klarer Verstoß gegen geltendes EU-Recht. Doch noch schwerer wiegt für sie ein anderer Punkt. Merz habe doch ausdrücklich versprochen, nicht gemeinsam mit der AfD zu handeln.
Was sollen wir der Union eigentlich noch glauben, wenn das Wort des CDU-Parteivorsitzenden nicht einmal zwei Monate gilt? Gerade mit Blick auf die Frage, wie man weiter umgeht in der Zusammenarbeit mit Rechtsextremen.
Und der Kanzler? Olaf Scholz versucht, den Spieß umzudrehen. Die SPD würde ja handeln, doch die CDU sei die Partei der Blockade. Seine Beispiele?
Ein Gesetz zur besseren Handlungsmöglichkeiten der Polizei mit biometrischem Abgleich und anderen Sachen. Ein Gesetz zur Verbesserung der Möglichkeiten der Bundespolizei und ein Gesetz für das europäische Asylsystem, das wir neu verhandelt haben, das viele der Fragen, die uns jetzt umtreiben, löst.
Scholz gibt sich empört, dass die CDU wichtige Gesetze der Regierung blockiere, während sie ihre untauglichen Konzepte zur Abstimmung bringen wolle. Doch am Freitag könnte der Bundestag das Zustrombegrenzungsgesetz der Union beschließen. Danach müsste es noch in den Bundesrat. Die Zustimmung dort ist fraglich.
Soweit Berlin-Korrespondent Uwe Berndt. CDU-Chef Friedrich Merz will also eine schärfere Migrationspolitik durchsetzen, notfalls auch mit Stimmen der AfD. Der Trierer Parteienforscher und Politikwissenschaftler Professor Uwe Jun sagt:
Friedrich Merz geht ein Risiko ein, was überrascht, denn die CDU-CSU lag ja in den Umfragen bei allen Meinungsforschungsinstituten weit vorn. Und nun versucht Friedrich Merz mit diesen Anträgen, die da im Bundestag verhandelt werden sollen und über die auch abgestimmt werden sollen, das Thema Migration ganz weit nach oben zu setzen auf der politischen Agenda. Und das Risiko ist sicherlich da, ob damit die Union möglicherweise eben eine Gegenmobilisierung hervorruft, wie wir sie ja auch schon bei Grünen und SPD sehen. Am Ende entscheidet der Wähler, wie er das findet, was die Union da gerade alles vorhat.
Das sagt der Parteienforscher Professor Uwe Jun von der Universität Trier. Im Wahlkampf spielt auch die Wirtschaftslage in Deutschland eine Rolle. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in der längsten Stagnationsphase der Nachkriegsgeschichte. Mit einem raschen Aufschwung rechnen Experten nicht. Der Bundesverband der deutschen Industrie, BDI, hat heute Forderungen gestellt, die den Industriestandort Deutschland wieder wettbewerbsfähiger machen sollen. Aus Berlin berichtet Johannes Frevel.
Eine tiefe Krise attestiert der Bundesverband der deutschen Industrie, BDI, dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Er befürchtet, das Laufende könnte zum dritten Rezessionsjahr in Folge werden. Die Wirtschaftsleistung Deutschlands werde voraussichtlich um 0,1%, die Exporte sogar um 0,5% sinken. Und das während die Wirtschaft in der EU um 1,1 und die Weltwirtschaft um 3,2% anziehen. BDI-Präsident Peter Leibinger resümiert:
Wir haben einen strukturellen Bruch erlitten in der Industrie. Plakativ ausgedrückt, Auftragsbücher sind leer. Was wir meinen, ist eigentlich die Neuauftragseingänge, weil der Auftragsbestand ist ja noch zum Teil ganz gut. Aber es ist tatsächlich so, dass Maschinen stillstehen, aber vor allem das Problem der Investitionen. Firmen investieren nicht mehr, zumindest nicht mehr in Deutschland. Ich kann mich an eine derart schwierige Situation in meiner beruflichen Laufbahn nicht erinnern. Wir stecken in einer tiefen wirtschaftlichen Krise.
Im Vergleich zu den EU-Mitgliedstaaten gehöre Deutschland nicht nur zu den konjunkturellen Schlusslichtern, sondern bremse das Wachstum auch innerhalb der Europäischen Union. Der Ausblick des BDI ist für die nächsten 6 Monate klar negativ. Tanja Gönner, BDI-Hauptgeschäftsführerin, rechnet vor:
Die Industrieproduktion sinkt kontinuierlich trotz der im historischen Vergleich noch immer hohen Auftragsbestände. Wenn Sie ins dritte Quartal 2024 hineinstauen, war die Industrieproduktion um fast 11% niedriger als vor Beginn der Pandemie. Im Vergleich zum Allzeithoch im zweiten Quartal 2018 beträgt der Abstand sogar über 16%. Mittlerweile betreffen die Produktionsrückgänge die Breite der Industrie inklusive Schlüsselbranchen.
Der BDI fordert, Unternehmenssteuern zu senken, Bürokratie zugunsten von Innovationen abzubauen und den europäischen Binnenmarkt zu stärken. Auch um die hiesige Wirtschaft gegen die Folgen möglicher US-Zölle zu wappnen. Wachstum müsse Vorrang eingeräumt werden, fordert BDI-Präsident Leibinger. Er kritisiert zugleich in deutlichen Worten die aktuelle Debatte um Migration.
Wir brauchen Einwanderung, das ist die Position des BDI. Und wir halten eine qualifizierte Einwanderung und auch eine Einwanderung, die unserem Grundgesetz entspricht, für sinnvoll und richtig.
Nach der Bundestagswahl erwartet der Industrieverband von der neuen Bundesregierung klare Entlastungssignale für die deutsche Wirtschaft.
Turbulenzen an den Börsen zu Wochenanfang. Es geht um künstliche Intelligenz, um KI. Bisher galten ja die USA als führend in Sachen künstliche Intelligenz, auch und gerade bei Chatbots. Doch nun scheint ein Start-up aus China namens DeepSeek attraktive KI-Lösungen kostengünstig anzubieten. Die amerikanische Konkurrenz und auch die Börsen sind geschockt. Der US-Chip-Hersteller Nvidia musste einen historischen Kurssturz hinnehmen. 600 Milliarden Dollar an Börsenwert, sozusagen von jetzt auf gleich futsch. Bleibt die Frage, wer oder was eigentlich hinter DeepSeek steckt. ARD-China-Korrespondentin Astrid Freieisen hat sich auf Spurensuche begeben.
Dass eine leistungsstarke, kostenlose chinesische KI namens DeepSeek innerhalb weniger Wochen ChatGPT vom Spitzenplatz im App Store von Apple verdrängt. In China selbst gibt es dazu keine offizielle Reaktion. Das Land befindet sich wegen des Frühlingsfests in Ferien. Doch eins ist klar: DeepSeek ist ein Startup, auf das die chinesische Führung blickt. DeepSeek-Chef Liang Wenfeng gehörte am 20. Januar zu einem kleinen Kreis von Wissenschaftlern bei einem Treffen mit Ministerpräsident Li Qiang. Im Staatsfernsehen CCTV klang das so:
Alle sind der Meinung, dass unser Land im vergangenen Jahr angesichts der komplexen und schwierigen Lage seine Bemühungen zur Steuerung der Volkswirtschaft verstärkt und kontinuierlich innovative politische Maßnahmen eingeführt hat. Die Wirtschaft habe ein schnelles Wachstum verzeichnen können und in verschiedenen Bereichen seien neue Fortschritte erzielt worden.
Der Chef von DeepSeek, Liang Wenfeng, grauer Anzug, große Brille, ins Gesicht hängende Haare, er wirkt deutlich jünger als die 40, mit denen sein Alter in der Hongkonger Zeitung South China Morning Post angegeben wird. Demnach sitzen Liang und sein Start-up in Hangzhou südlich von Shanghai, einem Hotspot von Tech-Firmen. Das Team bestehe aus Absolventen chinesischer Hochschulen wie der Zhejiang-Universität von Hangzhou und nicht von Heimkehrern aus amerikanischen Elite-Unis. Ist China also tatsächlich schon so weit? Der KI-Experte Professor Marc-Erich Latoschik von der Universität Würzburg sagte im Thema des Tages von BR24:
Erst einmal kann man sagen, DeepSeek ist ein wissenschaftlicher Durchbruch. Dass es jetzt in China erfolgt ist, ist auch nicht verwunderlich, weil allein die schiere Masse an Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die sich in China mit dem Thema KI beschäftigen, macht das statistisch gesehen einfach sehr wahrscheinlich. Genau das ist passiert.
Allerdings sei bislang vieles unklar, betont Professor Latoschik. Vor allem, wie es DeepSeek in nur 2 Monaten gelungen sein soll, seine KI mit einer riesigen Datenmenge so zu trainieren, dass sie mit ChatGPT mithalten kann. Und das mittels leistungsschwächeren Mikrochips als die erheblich teureren amerikanischen von Nvidia, an die China wegen US-Embargo nicht herankommen sollte.
Es gibt durchaus Zeichen, die sagen, dass der Hersteller, der jetzt gerade am stärksten betroffen ist, Nvidia, tatsächlich auch wirklich Geräte für das Erstellen dieses Modells aus China bereitgestellt hat, und zwar vor dem Embargo der USA.
Das Embargo soll China davon abhalten, an den USA vorbeizuziehen auf seinem erklärten Weg, bis zum 100-jährigen Bestehen der Volksrepublik weltweit Nummer 1 zu sein. DeepSeek sei mehr ein Produkt chinesischer Innovationskraft als eine Folge der amerikanischen Ausfuhrverbote, sagt Max Zenglein von der auf China spezialisierten Denkfabrik Marix in Berlin.
Es sollte, glaube ich, viel mehr in dem Kontext gesehen werden, dass eben KI eine der zentralen Zukunftstechnologien ist, die im Vordergrund stehen, auch für die chinesischen Ziele.
Die Begeisterung der Nutzer beim Chatten und Recherchieren über die App mit dem blauen Wal ist groß. Wie sieht es aber mit dem Schutz der Nutzerdaten aus? Und wie weit steuert die Kommunistische Partei die Antworten von DeepSeek? Wir fragen die KI, was das Massaker vom Tiananmen-Platz war, die blutig niedergeschlagenen Studentenproteste von 1989, für die KP ein Aufstand, den sie totschweigt. Antwort von DeepSeek:
Es tut mir leid, diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich bin ein KI-Assistent, der dafür ausgelegt ist, hilfreiche und harmlose Antworten zu geben.
Die KI, die eben doch nicht alles weiß oder besser gesagt nicht alles sagt. Nachrichten des Tages gibt es heute mit Peter Weizmann.
Die Regierung von US-Präsident Trump hat die Lieferung lebensrettender Medikamente in Entwicklungsländer gestoppt. Dabei handelt es sich um Mittel gegen HIV, Malaria und Tuberkulose sowie um medizinische Hilfsgüter für Neugeborene. Der US-Präsident hat am Tag seiner Vereidigung angeordnet, ausländische Entwicklungshilfe für 90 Tage auszusetzen und zu überprüfen. Die USA waren zuletzt der größte Einzelgeber humanitärer Hilfe weltweit. Im Haushaltsjahr 2023 zahlten sie rund 72 Milliarden Dollar aus. In Syrien ist erstmals seit dem Sturz von Machthaber Assad eine Delegation der russischen Regierung eingetroffen. Der russische Präsident Putin hatte Assad jahrelang im Kampf gegen die jetzigen Machthaber militärisch unterstützt. Nun will die Delegation mit ihnen über die russischen Stützpunkte in Syrien verhandeln. Der Hafen von Tartus ist zurzeit Russlands einziger und daher strategisch wichtiger Zugang zum Mittelmeer. Außerdem nutzt Russland bisher den Luftwaffenstützpunkt südöstlich der Stadt Latakia für seine Kampfbomber und Hubschrauber. Syrien ist für Russland bisher auch Basis für Militäreinsätze in Afrika. Das Ermittlungsverfahren gegen den aktuellen GIO-Geschäftsführer Heinz-Peter Klein ist eingestellt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit. Gegen den Mann war wegen des Verdachts auf Untreue ermittelt worden. Dabei ging es auch um Ausgleichszahlungen an den freigestellten GIO-Geschäftsführer Welker. GIO ist die Projektentwicklungsgesellschaft der Landeshauptstadt. Vor knapp 2 Jahren hat es mehrere Hausdurchsuchungen gegeben, unter anderem bei der GIO und der Landeshauptstadt. Der Schauspieler Horst Jansson ist tot. Wie seine Ehefrau bestätigte, starb er im Alter von 89 Jahren. Jansson war in den 1970er Jahren bekannt geworden durch Fernsehserien wie Salto Mortale und Der Bastian. In den 1980er Jahren spielte er den Freund von Tiffy und Samson in der Sesamstraße.
SR Info.
Die Demokratische Republik Kongo. Der Osten dieses Landes ist reich an Bodenschätzen. Um den Zugang zu diesen Rohstoffen kämpft seit Jahren die Miliz M23. Nun ist der Konflikt eskaliert. M23 ist in die wichtige Provinzhauptstadt Goma eingedrungen. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Navena Kotor berichtet.
Wer kann, ergreift die Flucht aus Goma. Denn die Lage ist chaotisch und gefährlich. In allen Teilen der Stadt wird gekämpft, sagen die Vereinten Nationen. Am Morgen werden im Zentrum Gomas zivile Einrichtungen mit schwerer Artillerie beschossen. Die UN sagt, dass dabei auch ein Krankenhaus getroffen wurde. Unter den Toten sind auch Neugeborene und Schwangere. Jean-Pierre Lacroix ist der stellvertretende Generalsekretär der Vereinten Nationen für Friedenseinsätze. Er sagt, dass Truppen aus dem Nachbarland Ruanda die Miliz M23 militärisch verstärken. Ich denke, es ist keine Frage mehr, dass ruandische Truppen in Goma die M23 unterstützen. Wir kennen die genauen Zahlen nicht, aber Schätzungen gehen davon aus, dass es 3.000 bis 4.000 Soldaten sind. Die Eroberung der 2-Millionen-Stadt Goma ist der größte militärische Erfolg für M23 seit mehr als 10 Jahren. Die Rebellen kontrollieren große Teile der Stadt und sollen auch wichtige Einrichtungen wie den Hafen und das Staatsfernsehen eingenommen haben. Im britischen Sender Sky News ist zu sehen, wie die Milizen systematisch die Stadt durchkämmen. Vor laufenden Kameras legen kongolesische Soldaten ihre Waffen und Uniformen nieder. In der Hauptstadt Kinshasa gehen die Menschen auf die Straße. Viele hier sind wütend, auf Ruanda, aber auch auf ihren Präsidenten Felix Tshisekedi. Und obwohl die M23 das kongolesische Militär gerade vorgeführt hat, gibt sich der Präsident weiterhin kämpferisch. Kein Zentimeter des kongolesischen Territoriums wird den Feinden des kongolesischen Volkes überlassen. Ich bin zu keinen Konzessionen bereit. Die kongolesische Regierung sagt, dass Ruanda und die M23 im Osten des Landes sind, um dort Bodenschätze wie Gold und Koltan abzubauen. Kinshasa fordert deshalb Sanktionen. Ruanda hat die Vorwürfe bislang immer zurückgewiesen. Aber in Goma spitzt sich die humanitäre Lage weiter zu. Innerhalb der vergangenen 3 Wochen sind nach UN-Angaben 400.000 Menschen im Osten des Landes vertrieben worden. Versorgungswege sind abgeschnitten, Krankenhäuser überlaufen. Für viele Hilfsorganisationen ist die Arbeit vor Ort zu gefährlich. Jospin Nyimyolekwa lebt in Goma. Er hofft auf eine diplomatische Lösung. Wir bitten die internationale Gemeinschaft zwischen den beiden Präsidenten zu vermitteln, sodass sie sich treffen und eine Lösung finden können. Denn die Bevölkerung hier leidet. Es gibt kein Wasser und keinen Strom. Auch wenn es in den kommenden Tagen zu direkten Gesprächen zwischen Ruanda und dem Kongo kommen sollte, ein schnelles Ende des Konflikts erwarten hier die wenigsten. Zu viel steht auf dem Spiel.
Navena Kotor über die Lage in der Demokratischen Republik Kongo. Wir sprechen jetzt über Serbien. Monatelang hat es in Serbien Proteste gegen Korruption gegeben. Nun ist dort der Ministerpräsident Miloš Vučević zurückgetreten. Oliver Schosch berichtet.
Mit seinem Rücktritt reagierte Serbiens Premier Miloš Vučević auf einen Vorfall an diesem Montagabend in Serbiens zweitgrößter Stadt Novi Sad. Dort gab es mal wieder Studentenproteste wegen des Einsturzes des Bahnhofsvordachs von Novi Sad vergangenen November mit 15 Toten. Beobachtet wurde das Ganze von Al Jazeera Balkans Reporter Petar Alimpijević. Er beschreibt, was dann nach der Demonstration in den frühen Morgenstunden vorgefallen war. Die betroffenen Studenten haben noch noch in der Nacht die Öffentlichkeit informiert. Sie sagen, die Vorfälle ereigneten sich nach Mitternacht gegen 3 Uhr. Hier ganz in der Nähe vor einem Novi Sader Büro der serbischen Regierungspartei SNS haben eine Studentin und ein Student der Fakultät für Amerikanistik Plakate auf einen Mülleimer geklebt, mit einem Hinweis auf eine weitere Demonstration. Aus dem SNS-Gebäude kamen daraufhin 2 Männer heraus. Die Studenten haben sie beschrieben als große Typen mit kahlrasierten Haaren. Sie haben die Studenten sofort angegriffen. Die Studentin hat alles mit dem Handy gefilmt, aber die Typen haben sie gezwungen, alles zu löschen. Dann konnten die Studenten fliehen und wurden zu Fuß und mit dem Auto verfolgt. Hier, wo ich jetzt stehe, vor dieser Grundschule, haben die beiden SNS-Leute mit 2 weiteren Männern eine andere Gruppe von Studenten angegriffen, mit Baseballschlägern. Dabei wurde ein Student leicht verletzt und eine Studentin schwer. Ich habe erfahren, dass sie immer noch im klinischen Zentrum Vojvodina in Behandlung ist. Miloš Vučević ist Vorsitzender der Regierungspartei SNS, aus deren Reihen mutmaßlich die Schläger stammen. Er sagte, er trete als Premierminister zurück, um die Lage zu beruhigen. Nach diesen Ereignissen in der Nacht in Novi Sad habe ich bei Präsident Vučić mein Rücktrittsgesuch eingereicht. Wir hatten ein langes Treffen und haben über alles gesprochen. Wir sorgen dafür, dass sich der Konflikt zwischen den serbischen Bürgern und die Spaltung der Gesellschaft nicht weiter auf die Straßen verlagern. Die Politiker übernehmen nun die Verantwortung. Das gesamte Regierungskabinett sei nun in einen technischen Zustand versetzt worden. Und auch der Bürgermeister von Novi Sad, Milan Djuric, trat zurück. Von all dem unberührt bleibt der eigentlich starke Mann Serbiens, Präsident Aleksandar Vučić. Experten sagen, dass der Premier und alle Minister Gefolgsleute von Vučić sind. Bei seinem Rücktritt zeigte Vučević keinerlei Einsicht. Die Schuld an der derzeit sehr aufgeheizten Stimmung in Serbien trage nicht die serbische Regierung, so Vučević. Ich bin so frei und sage, dass alles vom Ausland erdacht wurde. Daran besteht kein Zweifel. Das Ausland zielt auf den sensibelsten Punkt einer Gesellschaft und das ist die Bildung unserer Kinder. Schüler und Studenten sollen nicht mehr lernen, sondern sie werden zum Streiken animiert. Mit allen Folgen wie Blockaden von Straßenkreuzungen, Brücken und Autobahnen und Streits auf den Straßen. In Serbien gibt es seit rund 1,5 Jahren eine immer wieder aufflammende Protestwelle gegen das autoritäre Machtsystem von Präsident Vučić. Die Proteste hatten sich in den letzten Wochen zugespitzt, nachdem im November vergangenen Jahres das Vordach des Bahnhofs von Novi Sad eingestürzt war mit 15 Toten. Mit dem Bau beauftragt war ein chinesisches Konsortium mit serbischen Subunternehmern. Die Demonstranten werfen der Regierung vor, die genauen Ursachen des Einsturzes zu verschleiern. In Serbien ist Korruption weit verbreitet.
Oliver Schrosch über die Lage in Serbien. Die sogenannte Zeitenwende vor knapp 3 Jahren, Russlands Überfall auf die Ukraine. Eilig suchten die Europäer damals Alternativen zu den Leitungen aus Russland, die sozusagen den halben Kontinent mit russischem Öl und Gas versorgten. Laut einer Studie der Deutschen Umwelthilfe und anderer Organisationen wird aber noch immer viel Flüssigerdgas aus Russland in die EU importiert. Die Menge soll sogar zunehmen, seit die Ukraine die Pipelines über ihr Staatsgebiet blockiert. Ein deutsches Unternehmen und 3 EU-Länder spielen dabei eine besondere Rolle. Gegen Sanktionen wird dabei nicht einmal verstoßen. Inzwischen gibt es dazu auch Reaktionen der EU-Kommission. Aus Brüssel berichtet Andreas Meyer-Feist.
Jevgenija Zaschjatko von der ukrainischen Organisation Zusammen sind wir stark möchte, dass endlich etwas passiert und spricht von einem politischen Widerspruch, der unerträglich geworden sei. Wir müssen die Zusammenarbeit und den Geldfluss nach Russland stoppen. Die Regierungen haben immer wieder gesagt, dass sie das so schnell wie möglich umsetzen wollen, aber es passiert genau das Gegenteil. Einerseits unterstützen sie die Ukraine, gleichzeitig machen sie weiter Geschäfte mit Russland. Gemeint sind Belgien, die Niederlande, vor allem aber Frankreich. Mehr als 5,5 Milliarden Kubikmeter Flüssigerdgas aus Russland hätten im vergangenen Jahr allein den Hafen von Dünkirchen erreicht, um von hier aus in das EU-Netz eingespeist zu werden. Vermischt mit Gas aus anderen Quellen, heißt es in dem Bericht, während andere Länder wie Italien und Spanien sogar als Großimporteure genannt werden. Der Bericht setzt die EU-Kommission unter Druck. Die Kommission hatte schon vor einem Jahr angekündigt, sich so schnell wie möglich von russischen Lieferungen zu trennen. Jetzt wiederholte eine EU-Sprecherin in Brüssel das, was schon vor einem Jahr politisches Ziel sein sollte. Es ist wichtig, dass wir uns weiterhin gegen fossile Brennstoffe aus Russland stellen. Die EU-Kommission wird in Kürze dazu einen Fahrplan vorlegen und wir konzentrieren uns dabei auf die Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedstaaten. Im vergangenen Jahr 6-mal mehr Flüssigerdgas aus Russland als im Jahr zuvor. Die Nichtregierungsorganisationen berufen sich auf das Analyseunternehmen Kpler. Die EU-Kommission bestätigt diese Zahlen nicht, spricht von unterschiedlichen Berechnungsmethoden, bestätigt aber, dass der Brennstoff aus Russland weiterhin in die EU gelange und dort genutzt werde. Der Grund? Alte Abhängigkeiten von Moskau, vor allem in Deutschland. Hier operierte lange eine Tochter des russischen Staatsunternehmens Gazprom und importierte Flüssigerdgas aus Russland nach ganz Europa. Später ging das Tochterunternehmen in deutschen Staatsbesitz über, unter neuem Namen. Die alten Abnahmeverträge blieben aber. Das Gas müsse auf jeden Fall bezahlt werden, ob man wolle oder nicht, heißt es jetzt. Eine Nichtabnahme käme einer extra Geldspritze für Moskau gleich. Auch das wohl ein Grund, dieses Geschäft vom letzten Sanktionspaket gegen Russland auszunehmen. Doch damit könnte bald Schluss sein.
We still get a lot of LNG from Russia and why not replace it by American LNG?
Wir bekommen immer noch viel Energie aus Russland. Warum sollten wir die nicht ersetzen durch Flüssigerdgas aus den USA? EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigte das schon Ende des vergangenen Jahres an.
Which is cheaper for us and brings down our energy prices.
Für uns senkt das die Energiepreise. Das können wir in die Diskussion mit den Amerikanern einbringen, auch was die Debatte über unser Handelsdefizit betrifft.
Also what our trade deficit is concerned.
We continue working with our member states to ensure their security of supply.
Wir arbeiten weiter mit unseren Mitgliedstaaten zusammen, um ihre Versorgungssicherheit zu gewährleisten, erklärte eine EU-Sprecherin jetzt dazu. Wir arbeiten auch weiterhin daran, russische Brennstoffe komplett aus der EU auszugrenzen. Laut Bericht ist das beim Flüssigerdgas aber längst nicht so. Zwischen 3 und 9%, so hoch soll der Anteil des russischen Flüssiggases an den gesamten deutschen Gasimporten sein.
Seit gut einer Woche sitzt Donald Trump wieder im Weißen Haus. Sorgen wegen dessen Aussagen gibt es auch in Dänemark. Es geht um die Arktis. Trump hat schon mehrfach Ansprüche auf Grönland angemeldet. Nun verstärkt Dänemark seine Militärpräsenz in der Arktis. Julia Weschenbach berichtet.
Es weht ein kalter Wind in Berlin. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen steigt aus einem Helikopter und geht zielstrebig auf Bundeskanzler Olaf Scholz zu. Die beiden schütteln sich die Hand. Dann stellen sie sich für die Fotografen auf. Es sind Bilder, von denen vor allem Frederiksen hofft, dass sie um die Welt gehen und auf der anderen Seite des Atlantiks ankommen, bei Donald Trump. In Berlin sagt die Dänin, Europa, unser Kontinent, basiert auf der Idee, dass Kooperation und nicht Konfrontation zu Frieden führt, zu Fortschritt und Wohlstand. Lasst uns diese Idee in Ehren halten. Auch wenn sie es deutlicher nicht anspricht, Frederiksens kleine Europatour hat einen ganz bestimmten Grund. Trumps wiederholte Drohungen, Grönland zu kaufen. Erst am Samstag sagte der Präsident Reportern unter anderem von AP an Bord der Air Force Ich weiß nicht genau, was Dänemark für einen Anspruch auf Grönland hat, aber es wäre sehr unfreundlich von ihnen, wenn sie es nicht hergeben würden, denn es dient dem Schutz der freien Welt. In Dänemark wächst die Angst davor, wozu Trump fähig sein könnte. Sein Interesse an Grönland ist nicht neu, aber diesmal trauen die Dänen ihm zu, dass er ernst macht. Und versuchen, sich dagegen zu wappnen. Mit einem milliardenschweren Militärpaket wollen sie Grönland besser schützen. Mit neuen Schiffen für die Arktis und Drohnen zur Überwachung der Region. Jon Rabeck-Clemensen von der dänischen Verteidigungsakademie sieht noch eine andere Absicht dahinter. Dänemark will Donald Trump ein Gefühl des Siegs geben. Indem man mehr in die militärischen Kapazitäten in Grönland investiert, hofft man, dass Trump das zum Anlass nimmt, zu sagen, guck mal, was ich aus dieser ganzen Grönland-Geschichte rausgeholt habe. Über die dänische Militärpräsenz in der Arktis hatte sich Trump zuvor lustig gemacht. Wie viel die schon länger geplanten Investitionen tatsächlich bringen, gelingen, da sind sich Beobachter noch unsicher. Umso wichtiger scheint für die Dänen die Rückendeckung aus dem Ausland. Über Mette Frederiksens Kurztrips nach Berlin, Paris und Brüssel sagt der EU-Experte des dänischen Rundfunks Ole Rybor. Es geht darum, sich europäische Unterstützung zu sichern für den Fall, dass Trump seine Drohungen wahrmacht und Dänemark gegenüber Macht anwendet in Bezug auf Grönland. Beim Besuch von Mark Rutte geht es auch darum, dass man von Seiten der NATO mehr auf die Sicherheit der Arktis blickt. Denn wenn die NATO die garantiert, existiert das Problem nicht mehr, das Trump vorgibt.
Julia Weschenbach. Das Wetter im Saarland. Kommende Nacht kompakte Wolken, zum Teil auch länger anhaltender Regen, 7 bis 4 Grad. Morgen am Mittwoch deutlich mehr Wolken als Sonne, vor allem anfangs noch zeitweise Regen. Der Wind lässt morgen nach, die Höchstwerte 6 bis 9 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Am Mikrofon für Sie, Isabel Tentrup. Danke für Ihr Interesse.